Ich dachte mir so, ich warte ein bisschen ab, bis ich sie einlade. Ich konnte es ja kaum erwarten, aber ich dachte, sie muss ein bisschen Erfahrung machen und dann kann sie mit mir intensiv plaudern. Ich freue mich sehr, dass Anushka Abutalebi da ist, die neue Migrations- und Integrationsbeauftragte. Einen recht schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Titel geht mir noch ein bisschen schwer von den Lippen, obwohl er eigentlich viel treffender ist. Früher war das einfach Ausländerbeauftragte, aber da geht ja schon bei der Begrifflichkeit die Schwierigkeit los. Wer ist Ausländer, wer ist Inländer? Da sind wir schon direkt im Thema drin, oder?
Ja, Ausländer ist per rechtlicher Definition einfach, wer einen ausländischen Pass hat. Also ich selber würde nicht mehr als Ausländer zählen, weil ich habe ja einen deutschen Pass und noch einen ausländischen Pass. Und das bezieht sich nur auf die Personengruppe.
Das ist eine ganz schwierige Definition, weil es sowas Staatliches ist, also eine rechtliche. Mhm. Und das greift natürlich nicht, weil wir eine sehr durchmischte Gesellschaft sind. Also wir haben sozusagen Flüchtlinge, wo man erstmal sagen wird, das sind jetzt Ausländer, weil die halt hierher geflüchtet sind, die gehen dann wieder weg. Dann gibt es Menschen mit Migrationshintergrund, die Russlanddeutschen, da wird es schon wieder schwierig. Das sind ja eigentlich Deutsche, die aber zum Teil kein Wort Deutsch können, wenn sie hierher kommen. Also das ist eine komplizierte Gemengelage, die nicht so einfach ist. Kann man das erstmal zusammenfassend sagen?
Ja, also ich meine, das trifft es schon. Migrationshintergrund ist im Moment der gängige Begriff, den kann ich aber auch bald nicht mehr hören, weil eigentlich bilden wir alle, würde ich sagen, das Bild Deutschlands, Deutschland in seiner Vielfalt. Also und das ist so und ich glaube, wir müssen uns da noch so in Gedanken und in Worten auch daran gewöhnen.
Bei der Sprache fängt das Denken ja an. Genau. Das heißt, wie wir Worte gebrauchen, sollte man schon vorher überlegen. Andererseits haben wir so diese vermeintlich politisch korrekte Sprache, wo man dann aufpassen muss, was sage ich denn? Darf ich das jetzt so sagen oder anders sagen? Wichtig ist, finde ich, dass man offen drüber spricht. Teilen Sie das?
Was meinen Sie mit, dass man offen darüber spricht? Ja,
also wenn ich sage, allein schon über Bezeichnung und über Begrifflichkeiten, dass man das nicht taubisiert und sagt, also das darf man jetzt nicht sagen. Heißt das Menschen mit Migrationshintergrund? Wie heißt das denn? Also bin ich jetzt Thüringer, bin ich Deutscher, bin ich Europäer? Was bin ich überhaupt? Also Identität ist immer eine schwierige Sache, oder?
Eigentlich sollte man das gar nicht mehr auseinander differenzieren. Wir behelfen uns im Moment mit dem Ausdruck Menschen mit Migrationshintergrund. Da haben schon Migrationsforscher mit Migrationshintergrund eine ganz andere Meinung, die sagen nämlich, eine Gesellschaft, die es verpasst hat, einen Teil seiner selbst zu benennen, räumt denen auch keinen richtigen Platz ein. Und das wäre ja Menschen mit. Eigentlich müssten wir davon ganz wegrücken und ich denke, in Zukunft wird das auch passieren.
Was für ein sperriger Begriff, Menschen mit Migrationshintergrund. Das lässt sich im Alltag, in der Alltagssprache überhaupt nicht ausdrücken, oder? Das ist so komisch.
Man findet kleine Abkürzungen, sag ich nicht.
Okay, dann bevor wir zu Ihnen kommen, nochmal zu Ihrer Aufgabe. Sie sind ja die Beauftragte für, also Migrations- und Integrationsbeauftragte. Das ist erstmal, finde ich, besser als Ausländerbeauftragte. Natürlich auch noch nicht perfekt, aber so umschreibt das schon etwas mehr. Und Ihr Aufgabengebiet hat sich ja erweitert. Sie sagen, wir müssen uns neu platzieren. Unsere Aufgaben sind erweitert und Sie wollten das. Das haben Sie vor einem guten Jahr gesagt im Interview, mit Bedacht und Ruhe angehen. Hatten Sie denn die Ruhe und konnten Sie denn Ihre neue Aufgabe mit Bedacht angehen?
Also Ruhe habe ich natürlich nicht, weil es ist einfach sehr, sehr viel zu tun, vor allem nach einem Jahr und um auch in eine andere Richtung zu gehen. Nein, Ruhe war dabei nicht, aber es war sehr spannend. Also es war viel zu tun, es ist viel zu tun. Es sind ja ganz verschiedene Bereiche als Migrations-Integrationsbeauftragte. Zählen da auch Ausländer?
Das war mir jetzt zu unkonkret. Also was sind verschiedene Bereiche und spannend, das ist ja
Also spannend ist, dass wir uns erstmal wirklich gucken müssen, in welche Richtung gehen wir, was machen wir, damit halt diese Begrifflichkeit erweitert wird. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das fängt, also es sind Bereiche von Flüchtlingen, von Ausländern, von Menschen mit Migrationshintergrund, von Themen wie erreichen wir auch eine größere gesellschaftliche Resonanz. Dazu zählt auch Themen, dass man zum Beispiel Rassismus, Fremdenfeindlichkeit anspricht. Es ist auch erstmal die Netzwerkarbeit hier in Thüringen, also hier in Erfurt, die schon sehr, sehr stark und sehr gut vorhanden war, aber da sich nochmal reinzubringen und ein paar Dinge in verschiedene Richtungen zu lenken.
Sie drücken das jetzt alles sehr moderat aus und das klingt so ein bisschen, als ob alles in Ordnung sei. Wenn ich mir allerdings den Thüringen-Monitor anschaue, da hatten Sie ja sicher schon mal Gelegenheit, sich den anzuschauen, was es doch nicht nur in diesem Land, auch in dieser Stadt für Ressentiments, für Vorbehalte gibt. Die Wahlergebnisse zeigen es ja. Und auf der anderen Seite brauchen wir dringend Zuwanderung, nicht nur um eine bessere Stimmung in dieser Gesellschaft zu haben, ist es auch einfach existenziell notwendig. Selbst das Wirtschaftsministerium sagt, wir brauchen 200.000 Menschen in Thüringen und wir sind angewiesen auf Zuwanderung. Und wir haben ja auch eigentlich schon die Zuwanderung. Andererseits habe ich das Gefühl, die Stimmung in der Gesellschaft ist so, als ob das als Bedrohung empfunden wird. Die Diskussion um die aktuelle Aufnahme von Flüchtlingen, was ja wirklich nur eine Handvoll ist, ja, und so eine reiche Gesellschaft verkraften müsste, haben wir tatsächlich schon eine Willkommenskultur? Sieht das wirklich so positiv aus, wie Sie das beschrieben haben?
Also die haben wir noch nicht, aber wir arbeiten daran. Ja, und positiv beschrieben, es sind zwei Seiten da. Also jetzt auch, wenn Sie konkret sagen, die Stimmung jetzt mit der Handvoll Flüchtlingen, die kommt. Es ist so, dass es sehr, sehr geteilt. Die eine Seite ist, da ist es tatsächlich sehr positiv. Da kamen tatsächlich Anrufe, wie können wir helfen, wo können wir helfen.
Das gibt's auch.
Was, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, denen muss man genauso Aufmerksamkeit geben. Und dann gibt's wieder die andere Seite, die sagt, werden denn die Kinder auf der Straße spielen und so weiter? Ja, die Menschen, die kommen, die werden nicht unsichtbar sein. Sie werden atmen, sie sollen zu sich kommen. Und sie sollen hier auch Fuß fassen können, ohne dass man sie ständig beguckt, ob die irgendwas falsch machen oder irgendwas wegnehmen oder sonst was. Es ist beides da. Es ist beides da und an der einen Seite muss man tatsächlich arbeiten und sagen, ja, das ist so, diese Menschen kommen. Fremdenfeindlichkeit ist komischerweise immer dort besonders stark, wo es kaum Fremde gibt. Von daher ist es wichtig, da weitere Berührungspunkte auch zu schaffen. Und es gibt auch wirklich einen Teil hier in Erfurt, und das habe ich einfach erfahren, die da sehr solidarisch sind. Die sind beide da.
Das ist das eine, die Solidarität, andererseits die Ressentiments, die Ängste, die man natürlich auch ernst nehmen muss. Andererseits ist gerade der Ostteil des Landes nicht sehr geübt, was andere Kulturen betrifft. Dieses Land war ja relativ abgeschottet. Es gab, das hieß zwar nicht Gastarbeiter, aber es gab ein paar aus Vietnam. Und das war so eine kleine Berührung, die allerdings auch ghettoisiert worden sind. Das heißt, der Osten hat trotzdem nach über 20 Jahren noch Nachholbedarf, was Willkommenskultur betrifft. Oder würden Sie diese Trennung zwischen Ost und Westen nicht mehr machen? Sie kommen ja aus Göttingen und haben sozusagen jetzt beide Sichten und sich einen Eindruck sozusagen von beiden Seiten gemacht?
Die Zahlen sind hier andere. Und ich denke, das macht sehr viel aus. Also auch die türkischen Gastarbeiter, als die kamen, das war vielleicht nicht so eine Ghettoisierung. Aber Sie dürfen nicht vergessen, das war auch ein Rotationsprinzip. Die sollten weggehen. Die waren auch in Heimen untergebracht, ja, bis das mit dem Familiennachzug kam. Und dann ist das gekippt. Und trotzdem hat man sich da nicht damals im Westen, sage ich mal, so richtig darauf eingestellt. Das war ein ganz langer Prozess und der ist auch noch nicht zu Ende.
War das ein schmerzhafter Prozess auch?
Für wen jetzt?
Ja, für die sogenannten Gastarbeiter und auch natürlich für die Mehrheitsgesellschaft. Also das, wenn Sie sagen, die Vorbereitungen waren nicht da für Integration,
Inklusion, waren nicht gewünscht. War damals nicht gewünscht. Wir sind erst einige Jahre eine Einwanderungsgesellschaft. Rotationsprinzip beinhaltet keine Integration. Das waren aber wirklich Fehler der Vergangenheit. Und ich finde, was in den letzten 15 Jahren oder 10 Jahren, da passiert ganz Entscheidendes. Da sind wir auf einem guten Weg und der wird weiter fortgeführt werden müssen. Das heißt ja nicht, dass das einfach ist. Und schmerzhaft würde ich das, also ich denke, für die Gastarbeiter war das schmerzhaft, auf so wenig Akzeptanz und vor allem für die Kinder danach zu stoßen und die, ich sag mal, strukturelle Benachteiligung, die aus einer Art Vorbehalten auch teilweise entstanden ist, das war nicht einfach. Und ich denke, hier war das vielleicht, also jetzt in Ostdeutschland, wenn Sie das so einteilen wollen, war das vielleicht noch separierter. Aber manchmal bin ich erstaunt darüber, wie sehr doch auch zum Beispiel in Erfurt so zum Beispiel die russische Kultur lebendig ist. Das merke ich hier und dort und überall, aber das wird gar nicht mehr bewusst wahrgenommen, weil es so selbstverständlich geworden ist. Und ich denke, so verlaufen dann auch die Prozesse.
Was meinen Sie mit struktureller Benachteiligung? Jemand, der Migrationshintergrund hat, hat strukturelle Nachteile. Wie würden Sie die beschreiben?
Das fängt an, dass man so einen komischen Nachnamen hat wie ich. Bei der Wohnungssuche dann mittlerweile nicht mehr, aber eventuell Probleme kriegt durch mein akzentfreies Deutsch. Werde ich dann halt oft nach dem Ehemann gefragt, ob der Ausländer ist. Sie können aber gut Deutsch, ja, oder? Genau. Wo haben Sie das gelernt? Ja, das verrate ich nicht. Und das sind einfach, da müssen Sie einfach die Studien nachlesen. Mhm. Also in der Schule, wenn es dann, das ist auch besser geworden, aber es gab da wirklich Zeiten, wo Gastarbeiterkindern gesagt wurde, sie sollten nicht aufs Gymnasium gehen, weil eine dritte Fremdsprache, das wäre ja viel zu viel für die. Also aus gut gemeinter Prävention, also das ist bitter, wenn sie die Berichte, den Pädagogikbericht von vor 20 Jahren lesen, das ist, also... Und da müssen wir mehr abbauen. Also. Mhm.
Sie sagen, es fängt beim Namen schon an. Also jetzt Anushka Abutalibi, dann fragen viele, ach, Sie können aber gut Deutsch, wo haben Sie das gelernt? In Göttingen. Sie sind natürlich in Deutschland geboren. Ihr Migrationshintergrund, wenn ich den Begriff mal nennen darf, ist, dass Sie iranische Eltern haben. Aber das war's dann und nicht nur. Aber Nein. Sie haben auch den Bezug zu Iran, weil Sie da auch zur Schule gegangen sind. Wie ist Ihre Verbindung?
Also ich habe ja als Kind einige Jahre im Iran gelebt. Ich bin zwar hier geboren, bin aber mit 6 Monaten weg. Also da habe ich noch nicht so viel von Deutschland mitgekriegt und habe ja einige Jahre im Iran gelebt.
Wie viele Jahre?
Also gelebt richtig 6 Jahre, aber ich war halt auch jedes Jahr da.
Ja, also Sie halten die Verbindung schon?
Ja, ich war jetzt Ostern im Iran. Und ich spreche ja auch Persisch, mit einem deutschen Akzent im Übrigen. Ja, das gibt's auch. Aber ich spreche es weiterhin und versuche auch regelmäßig hinzufahren mit meinen Verwandten. Und mein Vater lebt dort natürlich, habe ich da eine Verbindung.
Also das heißt, es ist auch Teil Ihrer kulturellen
Auf
Identität?
Jeden Fall. Ja, Auf jeden Fall. Ich koche auch hervorragend Persisch.
Ah, gut zu wissen. Wie sind Sie hier in Erfurt angekommen? Also wir könnten jetzt mal nach einer kurzen Musikresümee ziehen und mal schauen, wie das, also ein gutes Jahr sind Sie hier, kann man sagen, mit dem...
Bald, ja.
Wir haben bald das Jahr voll und deswegen wollen wir ein bisschen Resümee ziehen, wie Sie in Erfurt zurechtkommen mit Ihrer Arbeit, wie Ihr Eindruck ist. Im Montagsgespräch Anushka Abutalibi, die nicht mehr ganz so neue Migrations- und Integrationsbeauftragte für Erfurt. Zu Gast im Studio Anushka Abutalibi, die neue Migrations- und Integrationsbeauftragte. Neu ist ja so eine Sache. Sie sind seit 1. September 2013 im Amt. Es gab eine große Lücke. Ein Jahr lang ist der Posten nicht besetzt gewesen. Trotzdem natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitgemacht haben. Trotzdem müssen Sie natürlich viel aufholen und viel tun. Konnten Sie, Frau Abutalibi, auch eigene Akzente setzen? Und was sind Ihre Schwerpunkte? Was können wir uns in den nächsten Jahren erwarten von Ihnen, von der Migrations- und Integrationsbeauftragten? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig, ganz persönlich auch?
Also es gibt einige Bereiche, die mir ganz besonders wichtig sind. Also sagen wir mal, was an Aufgaben jetzt noch bevorsteht. Okay, dieses Jahr ist ein sehr volles Jahr, neben der interkulturellen Woche, die ja jedes Jahr ist, aber für mich das erste Mal, haben wir ja auch eine Podiumsdiskussion, hoffentlich eine gemeinsame, auch zu dem Thema strukturellen Rassismus. Mir ist es wichtig, dass wir eine Gesprächskultur schaffen darüber. Dass wir eine Gesprächskultur darüber schaffen, ohne die gesamte Schwere dabei zu haben, dass wir darüber reden können. Das ist mir einmal wichtig. Dann gibt es natürlich sehr viele praktische Sachen dieses Jahr noch zu tun. Also ganz viel Arbeit dieses Jahr noch werden die Ausländerbeiratswahlen. Die sind sehr wichtig, dass es wählen dürfen Ausländer, also wer nur Ausländer ist. Und das ist die einzige Wahl, die Ausländer hier machen können. Die haben ja kein kommunales Wahlrecht, wenn sie aus Drittländern kommen. Und das ist die einzige Stimme, politisch zu partizipieren.
Um das nochmal zu erklären, also Menschen, die keinen deutschen Pass haben, können natürlich nicht an Wahlen teilnehmen, aber den Ausländerbeirat können sie und sollen sie wählen.
Ja, es gilt nicht für EU-Bürger, die haben auch das kommunale Wahlrecht. Aber andere Ausländer haben kein kommunales Wahlrecht, obwohl was kommunal geschieht, geht sie einfach was an, ob die Müllabfuhr einmal die Woche oder zweimal die Woche kommt, betrifft uns direkt alle. Und das, da können sie wählen. Das ist ihre Wahlstimme, wo sie politisch teilhaben können.
Wäre das eine gute Sache und sinnvoll darüber nachzudenken, ob auch Menschen, die keinen deutschen Pass haben, nicht aus der EU kommen, trotzdem kommunales Wahlrecht haben, wenn sie eine gewisse Zeit in Erfurt wohnen, weil sie sind ja Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt?
Das wird immer wieder thematisiert im ganzen Bundesgebiet und wieder aufgeworfen hat das unsere neue Bundesbeauftragte, die Frau Özoos, die hat das Thema wieder aufs Parkett gebracht. Ich bin gespannt, wie das diskutiert wird.
Könnte man das auch in Erfurt diskutieren? Muss natürlich der politische Wille da sein?
Das kann man, aber es wird eigentlich auf Bundesebene entschieden.
Aber
da kann man ja, wenn man das hier diskutiert, kann man das ja weitergeben, aber das ist keine Entscheidung, die wir hier treffen können.
Leider nicht.
Leider, weil wer weiß, vielleicht würde da was sehr Spannendes rauskommen.
Also Bürgerbeteiligung ist wichtig und die Bürgerbeteiligung darf natürlich nicht aufhören bei Menschen, die keinen deutschen Pass haben.
Genau.
Lassen Sie uns über Willkommenskultur sprechen. Es gibt ja Welcome Center und Willkommenscenter im Land und da ist ja auch mal die große Diskussion der Willkommenskultur. Da geht es also nicht nur um Arbeitskräfte, also nicht nur der ökonomische Fakt, sondern auch darum, wie sich die Kultur in Deutschland, in Thüringen entwickelt und dass wir natürlich Zuwanderung brauchen und dass wir auch schon eine Einwanderungsgesellschaft sind. Wie stellen Sie sich denn ganz persönlich eine Willkommenskultur speziell in Erfurt vor?
Also ich würde erstmal Willkommenskultur und Anerkennungskultur nicht trennen. Also diese beiden Begriffe gehören zusammen. Also Willkommenskultur, wenn jemand von außen dazukommt, wie erleichtert man Wege? Wie erleichtert man bürokratische Wege? Wie ermöglicht man Karrierechancen? Also das ist... Für wenn man hier ist, aber auch wenn man ankommt, Willkommenskultur ist erstmal, wenn man hier ankommt, wirklich auch Wege zu erleichtern, jemanden offen zu begegnen und eben nicht mit Ressentiments. Anerkennungskultur gehört ebenso dazu, weil es sind ja genug Menschen, die seit Generationen, Familien, die hier leben, da wird es wichtig, dass immer wichtiger, dass wir uns selber, also uns gemeinsam als Gesellschaft definieren, dass wir eine andere Identität da schaffen, nämlich das Deutschland der Vielfalt. Das gehört für mich zur Anerkennungskultur, genauso wie gleiche Karrierechancen und so weiter und so weiter.
Deutschland der Vielfalt ist ein schönes Schlagwort. Dazu bräuchte es natürlich, wie ich finde, auch einen Paradigmenwechsel, ein Umdenken, dass fremde Menschen von außerhalb anderer Kulturen nicht als Bedrohung empfunden werden, sondern als Bereicherung. Man sagt, eine Gesellschaft entwickelt sich nur weiter, wenn auch Dinge dazukommen und nicht die Erwartung zu haben, die müssen sich mal integrieren, uns der Mehrheitsgesellschaft und Kultur anpassen, sondern das als Chance zu begreifen. Ist das ein schwieriger Weg, so einen Kulturwandel, so einen Paradigmenwechsel hinzubekommen? Also eben nicht mit einem Holzhammer oder mit der Brechstange?
Das ist ein schwieriger Weg, aber das ist doch schon längst am Passieren und wir nehmen das so gar nicht richtig auf. Also Kultur, also jetzt Ihre Kultur jetzt, wir sitzen uns gerade gegenüber zu der Kultur Ihrer Eltern und Großeltern, die wird anders sein. Das heißt, Kultur ist nicht ein einmal gepackter Koffer, der so bleibt. Es ist ein Koffer, wo Sachen dazukommen, wo Sachen rausgehen. Kultur ist beweglich. Also unsere Kultur ändert sich dauernd und natürlich auch durch Menschen, die dazukommen. Das ist ein ganz normaler, natürlicher Prozess. Wir sollten den einfach mehr wahrnehmen. Also wir können da nichts bewahren, was so ist wie vor 100 Jahren. Das ginge auch nicht, wenn es gar keine anderen Menschen dazu kämen, wäre das trotzdem so, dass wir uns ändern würden, mit der Zeit ändern, auch ändern müssen, weil wir wollen ja auch weiter fortbestehen. Das ist ja eine Voraussetzung dafür.
Gesellschaft ändert sich, muss sich ständig ändern, aber es gibt natürlich immer noch die Bewahrer, die glauben, es soll alles beim Alten bleiben, aus Angst. Ist Angst oftmals eine Triebkraft von Rassismus, von Ressentiments oder von der Ideologie der Ungleichwertigkeit? Was glauben Sie, wo das herkommt?
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das Angst ist. Ich bin mir, also die Theorie der Ungleichwertigkeit, also es gibt dazu sehr interessante Forschung. Norbert Elias hat das mal sehr, sehr schön durchleuchtet, indem er in England ein Dorf untersucht hat, wo neuere Engländer dazugezogen sind, also und dann die Strukturen der Ungleichheit untersucht hat, also wichtige Sachen wie Vereinsvorsitz und so, das blieben bei den Alteingesessenen. Man hat denen, die dazukamen, ein Stigmata angehaftet. Das ging so weit, dass die Dazugekommenen sich dieses Stigmata wirklich angenommen haben. Aha. Und das ist, finde ich, also Elias sagt, und das finde ich einen interessanten Gedanken, also dass Rassismus immer ein Machtproblem ist. Und ich frage mich, was diese Angst ausmacht, woher sie denn eigentlich kommen kann. Also ist das Angst oder ist das so, die Vormacht zu behalten, einen Sündenbock zu brauchen? Das weiß ich für mich noch nicht endgültig.
Das ist sehr sympathisch, dass Sie nicht auf alles sofort eine Antwort haben. Das heißt, man muss Dinge rausfinden und sehen. Und ich frage mich ja auch manchmal, woher bestimmte Dinge kommen, auch bei einem selbst. Kann es vielleicht helfen, bei einem selbst anzufangen und mal zu gucken, wie benutzt man Sprache? Was hat man eigentlich selbst für Reflexe? Und zu sagen, was ist eigentlich mit mir los? Wie sehe ich andere Menschen? Kann das helfen?
Das hilft auf jeden Fall. Und gut, das sage ich bei meiner interkulturellen Trainingsausbildung. Da dachte ich, naja, ich verurteile ich nicht. Pustekuchen. Aber man muss sich das gelegentlich einfach klar machen. Man muss reflektieren. Und gerade wir, die in diesen Bereichen arbeiten, auf jeden Fall auch. Weil da bildet sich auch manchmal ein Tunnelblick zwischen, oh, denen müssen wir helfen, statt da so einen emanzipatorischen Ansatz zu verfolgen. Oder zu meinen, der andere, der tickt jetzt so, dass ohne erstmal zu gucken, ob der wirklich so tickt oder ob das jetzt mein vorgefasstes Bild ist. Also man wird da nicht perfekt sein, aber es ist ganz, ganz wichtig, bei uns selber anzufangen und zu reflektieren, ja.
Also wir haben alle unsere Brillen auf die nun rosa Fall. Sind oder braun oder wie auch immer. Oder also das ist ein Teil der menschlichen Wahrnehmung, auch der Kultur, dass man so Dinge durch seine Brille natürlich wahrnimmt.
Natürlich, Sie können Dinge nur durch Ihre Brille wahrnehmen. Sie können sie gar nicht anders wahrnehmen. Und Kultur ist ja ein Orientierungssystem. Stereotype oftmals auch.
Können auch helfen, oder? Dass man sagt, man Abgrenzung ist ja wichtig, ne? So auf der einen Seite.
Ja, Stereotype helfen uns, anderes einzuordnen. Also sobald wir miteinander in Kontakt treten, automatisch, ohne ein Wort zu haben, werden wir uns gegenseitig einordnen. Aber wichtig ist es, ab und zu mal die Brille zu putzen. Also.
Das werde ich jetzt mal machen und währenddessen hören wir eine Musik. Jetzt habe ich, Sie haben Musik mitgebracht, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das war, das Stück 13 auf der CD.
Oder nehmen Sie doch, nehmen wir mal einen
Chanson. Ein Chanson, wunderbar.
Nehmen wir doch mal die 1 auf dieser, wenn es geht.
Oder? Das ist jetzt, jetzt das haben, jetzt haben wir die 13.
Dann,
wir
und dann gehen wir mal in Maghreb.
Wunderbar. Musikauswahl Anushka Abutalebi, sie ist die Migrations- und Integrationsbeauftragte für Erfurt. Was haben Sie uns da für Musik mitgebracht? Das haben wir jetzt, es ging jetzt ein bisschen Holter die Polter, aber.
Das war Chepralet, ja? Oder Chepralet. Das war Reggae-Musik, das ist aus dem Maghreb. Also, das ist so eine Musikrichtung, die kommt aus Algerien, Marokko, Tunesien, hauptsächlich Marokko, Algerien.
Das ist die Abkürzung für Maghreb, für die Leute, die es nicht wissen.
Für Nordafrika.
Wir haben jetzt für die schweren politischen Sachen gesprochen. Ich würde da gerne mit Ihnen über das Kochen reden, über die Kultur. Was kochen Sie denn am liebsten? Also dann, über Thüringer Küche wollen wir noch gar nicht reden.
Also ich kann das noch nicht alles so kochen, aber es ist super lecker.
Wirklich?
Ja.
Und essen Sie gern schwer?
Im Winter.
Okay.
Nur im Winter.
Was haben Sie denn kennengelernt in Thüringen? Thüringer Klöße? Rouladen?
Rouladen mache ich schon selber vor Thüringen. Das ist das Lieblingsessen meines Kindes. Das
schmecken in Göttingen die Rouladen wirklich?
Wenn ich die selber mache, schon. Aber hier sind sie besser und gemacht schmeckt es viel besser und die sind auch zarter.
Ja, wunderbar. Also was gefällt dir noch in der Thüringer Küche?
Also ich weiß nicht, ob das zur Küche zählt. Also ich finde die Thüringer Weine, die Rieslinge, die ich bis jetzt
nicht
hatte.
Nicht wirklich.
Doch,
ja?
Die sind hervorragend.
Echt?
Ja.
Dann habe ich immer die falschen getrunken. Okay,
ne? Dann hatte ich Glück.
Oder ja, man muss ja manchmal okay. Also die Thüringer Küche geht. Was kochen Sie denn so am liebsten? Haben Sie auch so die iranische Küche noch so? Pflegen
Auf
Sie das auch?
Auf jeden Fall.
Ja, was ist da lecker? Was machen Sie gern? Was können Sie im Sohn auch vorsetzen oder den Kindern?
Also ich koche international eigentlich und ich behaupte jetzt, ich koche wirklich gut und ich koche gerne. Von thailändisch bis persisch, sehr viel italienisch, aber auch so richtig klassische deutsche Küche finde ich einfach auch super lecker.
Was ist jetzt, also Niedersachsen ist typisch für Göttingen, was ist da, gibt es jetzt so eine
Ja, das ist so, geht in Richtung Norden, das ist Grünkohlregion, das gibt es bei mir eher seltener.
Ach, Grünkohl muss man können, ne? Das kann man auch versauen schnell.
Ich habe es nur das erste Mal versaut.
Okay.
Ja. Naja, und halt Querfeld, Feldbeet, ich probiere auch viel aus, aber persisch koche ich auch viel. Das ist sehr, sehr aufwendig. Also so Safranreis mit allen möglichen Gemüse- und Fleischeintöpfen dazu und Hühnchen süß-sauer mit Granatapfelmark, Walnüssen.
Mit Granatapfel dran?
Granatapfel, Walnüssen und ja, das ist schon eine ganz feine Spezialität und dazu Safranreis.
Safranreis, gibt es Safran nur die Farbe oder tatsächlich macht das auch Geschmack?
Safran hat ein unglaublich schönes Aroma, man kann das in süß speisen, aber wir tun das auch an Hühnchen oder in Reis. Aber wir zermörsern das. Also hier benutzt man ganze Fäden.
Ja.
Wir zermörsern den Safran. Dann entfaltet er seinen ganzen Duft.
Das heißt, man muss es ein bisschen klein mörsern und dann wie viel dran? Als an, sag ich mal, an 300 Gramm Reis?
Ich habe nur nach Gucken und Machen und eine Prise und nicht mit Grams und so kochen gelernt.
Also Kochbuch ist für Sie tabu, sondern
Sie kochen. Nicht tabu, aber das ist, ich mache es dann doch, wie ich will.
Sie machen es, wie Sie wollen. Das finde ich erstmal gut. Es trifft hoffentlich auf Ihre Arbeit auch zu, dass Sie einen eigenen Kopf haben und Dinge machen, wie Sie wollen, wie Sie in Ihrer Vorstellung die neuen Aufgaben, denn das war ja der Einstieg des Gesprächs, das war vor einem guten Jahr, war dieses Amt die Ausländerbeauftragte, jetzt heißt die Beauftragte Migration und Integrationsbeauftragte. Sie sagten vor einigen Monaten, Sie wollen sich neu platzieren durch die neuen Aufgaben. Lassen Sie uns das nochmal konkret machen. Was bedeutet das? Welche Aufgaben sind dazugekommen und wie wollen Sie sich in Erfurt, also mit Ihrem Team, neu platzieren? Was bedeutet das?
Also welche Aufgaben neu dazugekommen sind, das ist, dass wir halt nicht nur mehr für Ausländer zuständig sind, sondern auch für ihre Kinder, die dann den sogenannten Migrationshintergrund haben. Und in die Richtung da weiter zu denken, müssen wir halt fortschreiten. Dazu gehört auch natürlich die Willkommenskultur, die man hier weiter auch ausbauen muss, die man auch erstmal miteinander in den Netzwerken und so weiter definieren muss. Was meinen wir damit? Was wollen wir damit? Was wollen wir damit erreichen?
An welchem Punkt sind Sie da, was die Definition betrifft? Wie kann man das bildhaft greifbar machen?
Also ich bin an dem Punkt, dass das halt, wie gesagt, nicht nur für die Dazukommenden ist, dass wir natürlich als Stadtverwaltung in den Behörden da auch eine Willkommenskultur etablieren müssen, dass wir uns da öffnen müssen, aber dass es halt auch für die ist, die schon lange Teil unserer Gesellschaft sind, die wir immer noch als Außenstehend teilweise definieren. Wir müssen da viel, was jetzt so den Bereich Migration, Integration betrifft, dass es halt nicht nur Ausländer ist, der Bereich Schule und Bildung wird zunehmend wichtiger, dass wir da quasi auch eine Chancengleichheit erreichen.
Das ist ja Ihr Spezialgebiet, wenn ich das so sagen darf, Arbeitsmarkt, Integration, da haben Sie in Göttingen in Projekten auch gearbeitet, ja. Also das, also eine Arbeit, die Sie, eine Erfahrung, die Sie mitbringen, das wird ja wichtig, weil Sie da auch, wie gesagt, von der strukturellen Benachteiligung sprechen, das fängt beim Namen an und fragt, wie spricht jemand Deutsch und so weiter, was hat er für Voraussetzungen, sind überhaupt Abschlüsse anerkannt, das scheint mir auch ein Riesenproblem zu sein, manchmal traurig, dass Leute in ihren Herkunftsländern Dinge gemacht haben, Abschlüsse, und dann können Sie in dem Bereich nicht arbeiten, weil die Abschlüsse nicht anerkannt werden. Ist das nicht auch eine Riesenbaustelle?
Das ist eine Riesenbaustelle, da ist man aber auch schon seit ein paar Jahren dran. Also, dass man Abschlüsse anerkennen lassen kann. Manchmal muss man nochmal in Kurse rein, damit das so ungefähr einen Standard hat. Aber da ist man schon am Arbeiten. Das ist auch einiges da erleichtert worden und besser geworden. Das Ding ist halt, dass alles übersetzt werden muss. Mhm. Das muss von einem beeidigten Dolmetscher übersetzt werden. Und das ist schon, wenn man nicht in ALG-2-Bezug ist, sondern hierher kommt und das alles selber erstmal schaffen muss und vielleicht nicht viel Geld hat, muss man auf jeden Fall mit ungefähr 800 Euro für diesen ganzen Papierkram rechnen. Das muss man berappen. Aber ich bin da sehr froh, dass da letzten Jahre so viel passiert ist und das muss man auch einfach mal sagen.
Also gibt es da, was das betrifft, bewegt sich was, haben wir keinen Stillstand, aber es ist noch jede Menge zu tun. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, es bewegt sich sehr viel und zum Beispiel was an, das ist bestimmt jetzt 5 Jahre her, was an vielen Menschen vorbeigegangen ist, ist, dass die BAföG-Änderung, das BAföG-Gesetz, früher war das so, dass ihre Eltern mussten zumindest 5 Jahre hier in Steuern bezahlt haben, damit die Kinder dann BAföG berechtigt waren, was natürlich für Flüchtlingskinder so eine Sache war, da die Eltern ja noch nicht mal damals arbeiten durften. Und das ist geändert worden, dass das unabhängig behandelt wird von den Eltern. Das finde ich einen ganz großen Fortschritt. So nur mal am Rande. Hm.
Weil Sie gerade von Flüchtlingen sprechen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass Flüchtlinge arbeiten gehen dürfen. Und ja, es ist ja ganz, es ist ja für die, ja, für das Ankommen total wichtig und für die Kinder natürlich auch. Da stört die Residenzpflicht, oder? Das ist eine große Hürde.
Die Residenzpflicht, also die ist ja in den meisten Teilen Thüringens aufgehoben.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es die ist, sondern erstmal sich orientieren müssen, seine Geschichte verarbeiten müssen, die Sprache neu erlernen. Und Deutsch ist für die meisten Menschen, die migrieren, also Deutsch ist schon eine sehr, sehr, sehr schwere Sprache. Englisch ist wesentlich leichter zu erlernen als Deutsch und das alles muss halt passieren und dann muss man sich ja auch noch orientieren können. Also das heißt, wie funktioniert Deutschland? Das ist nicht überall so, dass man sich so bewirbt wie hier. Das muss man alles neu lernen.
Hm. Über welche Personengruppen sprechen wir, die Sie sich kümmern, um die Sie also betreuen? Haben Sie ja gesagt, ist nicht das Richtige. Es geht ja um Hilfe zur Selbsthilfe, aber trotzdem für die Menschen, die Sie da sein sollen. Das sind eine große Gruppe. Das sind auf der einen Seite die kleine Gruppe von Flüchtlingen, die einen Migrationshintergrund haben, schon mittlerweile einen deutschen Pass haben und deren Kinder, für die wollen Sie auch da sein? Müssen Sie da sein? Ja. Was gibt es noch für Personengruppen, für die Sie da sind?
Eigentlich laut meiner Stellenbeschreibung und die ist auch richtig formuliert in meinen Augen, ist das, dass ich für Deutsche und Nicht-Deutsche da sein soll. Also Es geht wirklich um diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Was kann ich als Beauftragte für Migration tun? Manchmal kommen Menschen zu mir in Beratung, das ist aber der wirklich wesentlich geringere Teil meiner Arbeit und wir haben ein so gutes Beratungsnetz in Erfurt, also die Kollegen, die arbeiten da wirklich gut und da gibt es wirklich die Fachinfos. Mhm. Ich sehe meine Aufgabe eher schon in dem Bereich, wie machen wir das in der Verwaltung, wo formieren wir uns als Stadt hin und wie thematisieren wir ein paar Sachen oder in welchen Bereichen könnten wir noch
besser trotzdem nochmal konkret zu den Gruppen. Die größte Gruppe ist die russischsprachige und die vietnamesische Gruppe, die Community. Können Sie das so bestätigen oder wie lässt sich das zahlenmäßig schwer festmachen?
Also das lässt sich zahlen, also wir haben da Zahlen, da muss man einfach auf unsere Seite gehen, ja. Aber was wir halt nicht erfasst haben und das müssten wir auch bald in Erfurt, also wenn Sie jetzt konkret meine Aufgaben, dann wäre das auch eine Aufgabe 2015, einen Integrationsbericht zu verfassen, wo wir auch mal den Migrationshintergrund erfassen sollten, um wirklich ein klareres Bild für Erfurt zu gewinnen.
Das ist wichtig, um auch zu wissen, welche Gruppe braucht besondere Unterstützung. Da geht es natürlich auch um Geld, aber natürlich auch um Strukturen, zu sagen, also hier ist eine relativ große Community, die Hilfe braucht. Das müsste erstmal richtig erfasst werden, sagen Sie?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es immer darum geht, dass man Hilfe braucht, sondern es geht einfach darum, so ein Ist-Zustand mal zu verfassen. Wer ist wir? Wer ist Erfurt? Wie sehen wir wie setzen wir uns hier in Erfurt zusammen?
Das wäre interessant und da bin ich auch gespannt, wenn das dann zustande kommt. Wir haben eine weitere Musik, die Sie mitgebracht haben und ausgesucht haben. Was liegt jetzt auf dem Plattenteller?
Den Namen weiß ich gar nicht, weil mir das meine Schwester geschenkt hat. Das ist ein netter französischer Chanson.
Des roses que je ne t'enverrai pas.
Kurze Lieder haben den Vorteil, dass man dann gleich weiter plaudern kann. Und heute plaudere ich mit Anushka Abutalebi, die neue Migrations- und Integrationsbeauftragte. Neu ist relativ. Seit 1. September 2013 ist sie im Amt. Sie ist auf der einen Seite noch in der Orientierungsphase. Auf der anderen Seite hat sie mit vielen Menschen schon gesprochen und viele Dinge schon vorangebracht. Und sie haben betont, dass man über die guten Dinge reden sollte, über die Dinge, die funktionieren, die laufen, dass sich Kultur wandelt und dass es Veränderungen gibt, auch zum Positiven. Wir müssen aber auch natürlich auch über schlimme Dinge reden, über heftige Dinge. Es gibt natürlich auch rassistische Übergriffe in Erfurt. Mhm. Das heißt, Menschen, die vermeintlich anders aussehen, die sich anders geben, da geht es also nicht nur um Migranten, haben mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen. Und es gibt auch tatsächlich Übergriffe, nicht nur verbale. Das ist auch wichtig zu thematisieren?
Auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall.
Was ist da zu tun? Also gibt es, was haben Sie da in der kurzen Zeit, die Sie hier sind, beobachtet? Also MOBIT, die mobile Beratung von rechtsextremer Gewalt, klärt er ja ständig auf. Gibt es da Kontakte? Thematisieren Sie das auch oder sagen Sie, das ist nicht, eigentlich nicht so mein Thema?
Das ist auf jeden Fall auch mein Thema. Ja, da sind Kontakte und also wir haben jetzt vom Kriminalpräventiven Rat da. Arbeiten wir zusammen, da wird es im Rahmen der interkulturellen Woche, das wissen Sie ja auch, diese Podiumsdiskussion, das hatte ich zu Anfangs schon erwähnt, geben zu strukturellen Rassismus und wir werden auch nicht aufhören, über diese Themen zu sprechen. Und Rassismus betrifft nicht nur Menschen, die eine andere Haar- oder Hautfarbe haben, es betrifft Menschen, die in jeglicher Hinsicht irgendwas anderes haben oder nicht alle gleich
da,
sind.
Da haben wir es wieder mit der Begrifflichkeit. Genau. Also mir gefällt ja dieser Begriff Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das gefällt mir gut, besser. Weil man nicht sagt, das ist Rassismus, ich bin nicht unbedingt Rassismus, es ist nicht Fremdenfeindlichkeit, es ist die Ungleichwertigkeit. Dass die ich Ungleichwertigkeit, sage, es gibt Menschengruppen in der Gesellschaft, die ich als für weniger wert halte. Da fängt im Grunde Rassismus im Kopf schon an.
Da fängt es an und sagen wir mal, es gäbe überhaupt keine Menschen, die irgendeine ausländische Herkunft hätten, dann wäre es eine andere Gruppe, ganz klar. Also Menschen werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ihrer Behinderung, als Frauen beschimpft, beleidigt und gibt es Übergriffe. Das ist ein Gesamtthema auf jeden Fall, aber ich denke, hier manifestiert sich aber auf jeden Fall auch viel, viel Fremdenfeindlichkeit, der wir auch, also die da mit reingehört. Aber was im Moment, sage ich mal, fast schon ein Stück gefährdeter ist als Personengruppe.
Mhm. Das heißt, da ist viel Aufklärung nötig. So eine Institution wie die Interkulturelle Woche ist ja wichtig, um zu thematisieren, um auch Menschen kennenzulernen. Das hat einen aufklärerischen Charakter. Andererseits ist das Aufklären, das drüber reden, das Problematisieren das eine. Die andere Seite sind die Strukturen. Inwieweit kann eine Stadtverwaltung, ja, der Sie unterstehen, wie kann Verwaltung und Kommunalpolitik da was tun? Gibt es da Möglichkeiten?
Es gibt da Möglichkeiten. Also ich denke, die Stadtverwaltung, die macht da ja jetzt auch einiges. Das ist auch dieses immer an sich arbeiten. Wir werden jetzt im Herbst im Juni fängt da schon an, das Bürgeramt mit Polizei, also dass die geschult werden für interkulturelle Sensibilität und zwar alle.
Mhm. Freiwilliger Basis oder werden die da so ein bisschen hingeschubst?
Sagen wir mal, das wird angeboten, also inwieweit das freiwillig, ich denke, viele wollten noch rein, die nicht reingekommen sind, also, aber das gehört halt auch zu den Aufgaben. Ich muss mich ja auch im PC manchmal eine neue Schulung machen und für administrative Aufgaben, ist das freiwillig oder nicht? Ich muss das machen, natürlich, weil es zu meiner Aufgabe gehört, aber es kann ja auch Spaß machen, also, und das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, dass da eine Stadt bei sich anfängt. Das macht nicht jede Stadt. Oder sogar auch jetzt die Informationsveranstaltung von Frau Tierbach, die es gab zu einem Flüchtlingswohnheim. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das macht auch nicht jede Stadt. Und ich denke, da ist die Stadtverwaltung dass sie da schon einiges macht und einiges versucht.
Mhm. Weil Sie das ansprechen, die Informationsveranstaltung, da habe ich dann wüste Kommentare und ja, schlimmste Beschimpfungen in den Kommentarzeilen. Das war bei der TA oder bei der TLZ, gab es einen Artikel und dann hat sich da so eine Trolldiskussion entwickelt. Wenn ich da manche Meinungen sehe da und wüste Beschimpfungen und da habe ich das Gefühl, dass wir von der Willkommenskultur weit weg sind. Es gibt dann natürlich auch Leute, die Partei ergreifen und sagen, also wir müssen Leuten, die aus Krisengebieten kommen, natürlich helfen. Da haben wir nicht nur die historische Verantwortung, das hat einfach was mit Menschlichkeit zu tun. Und wir als sehr reiches Land, das muss auf jeden Fall sein. Aber die Diskussionen sind doch schon sehr emotional, oder?
Ja, das waren aber so die Kommentare von ein paar, die einem dann aber so richtig im Magen gelegen haben, wo man dachte, man kann sich nicht vorstellen, dass Menschen so noch denken. Aber wie gesagt, ich möchte immer noch die paar anderen da auch dazu sehen, die da wirklich sich Gedanken gemacht haben, die da eine andere Meinung hatten. Ja, das gibt's noch, leider.
Ja, das kann ja manchmal auch die Augen öffnen und sagen, es ist nicht alles Friede vor der Alkohol, es ist alles schön, jede Menge noch zu tun.
Auf jeden Fall.
Dafür wünsche ich Ihnen ein gutes Händchen. Was sind die nächsten Dinge, die Sie angehen, die Sie ganz praktisch machen, die Sie sich vorgenommen haben, die auf Ihrer Agenda stehen?
Also das Nächste, was jetzt erstmal passiert, ist diese interkulturelle Sensibilisierung. Die werde ich auch in einem Durchgang begleiten. Dann muss das natürlich auch ausgewertet werden. Das finde ich immer ganz wichtig, wenn man Dinge tut, die dann auch auszuwerten und zu gucken, war es gut, wo müssen wir noch mehr ansetzen und so weiter. Ich bin jetzt ehrlich gesagt voll in der Planung der interkulturellen Woche und Vorbereitung der Ausländerbeiratswahlen. Also damit ist das ja eigentlich voll.
Sie sind ein fröhlicher Mensch, habe ich den Eindruck, und ich habe auch das Gefühl, dass Ihnen auch die Arbeit Spaß macht. Ist das eine wichtige Grundlage, dass man das mit Leidenschaft, mit Spaß macht und man das dann auch ausstrahlt? Ist das wichtig, dass die Arbeit auch Freude macht?
Für mich schon. Also und ich kann ja nur für mich antworten, und für mich ist das sehr wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Themenbereich für mich, nicht nur biografisch. Ich habe mich ja auch fachlich hauptsächlich damit beschäftigt, und ich muss sagen, ich wäre auch für keine andere Stelle gekommen, sondern nur für die. Und da bin ich auch ganz froh, weil Erfurt einfach eine sehr schöne Stadt ist, in der ich auch gerne bin.
Darüber bin ich auch froh, und ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen und viel Freude, viel Energie, Kraft und Leidenschaft für die Sachen, die vor Ihnen liegen. Es ist eine heftige Aufgabe, ein Berg Arbeit, aber solange der Ihnen Spaß macht, dann kann er möglicherweise leicht von der Hand gehen und weiter ausstrahlen. Frau Abutalibi, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine schöne und erfolgreiche interkulturelle Woche, über die wir sicher noch mal reden und auf der wir uns sehen. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.